Und zwar haben wir, junge Leute, wir haben am 28.11. einen evangelistischen Gottesdienst im Gospeltreff geplant und dieser beginnt um 20 Uhr. Wir jungen Leute, wir haben uns gesagt, dass wir einen Gottesdienst für unsere Freunde und Bekannten und Verwandten machen wollen, die verloren gehen. Die, die Jesus nicht kennen. Die, die wir ganz persönlich dahin einladen wollen. Und das ist auch der Fokus der Botschaft, die das Evangelium verkündet. Und wir möchten euch bitten, dass ihr das mit im Gebet tragt. Das ist unser Anliegen, das ich gerne weitergeben möchte. Und dass, wenn ihr jemanden kennt, dass ihr ihn einladet, dass ihr gerne auch mitkommt dann, das ist absolut kein Problem. Es sind Menschen, die verloren gehen, die euch auf dem Herzen liegen. Die brauchen Jesus. Wenn jemand kennt, dann ladet ihn dorthin ein, 28.11., Samstagabend, 20 Uhr im Gospeltreff. Und es würde uns sehr ermutigen, wenn wir wissen, dass ihr mit daran denkt, dass ihr das unterstützt, dass ihr dafür betet. Und ich werde jetzt beten und danach steigen wir dann auch schon direkt in die Apostelgeschichte ein. Herr Jesus Christus, ich danke dir für die Zeit, die wir hier verbringen dürfen. Ich möchte dich bitten, Herr, dafür, dass du uns wirklich hilfst, in dieser Zeit jetzt zuzuhören, nachzudenken, konkrete Schritte in unserem Leben zu planen, Herr, dass du uns Kraft gibst, das umzusetzen. Und auch auf den Termin in knapp 4 Wochen wollen wir sehen, Herr, dass du wirklich Menschen dorthin führst, dass du uns Menschen aufs Herz legst, die wir ansprechen, für die wir beten, Menschen, die dich noch nicht kennen und die dich ebenso brauchen wie wir alle, Herr. Ich möchte dich bitten, Herr, dass du diesen Abend dort gebrauchen wirst, zu deiner Ehre, dass Menschen dich kennenlernen und ihr Leben aufnehmen. Und dasselbe bitten wir dich für heute, dass du wirklich an unseren Herzen wirkst, dass du Menschen zu dir ziehst, dass du Menschen wirklich, ja, die dir schon lange nachfolgen, wieder neu berührst und dass du uns als ganze Gemeinde wirklich lebendig, aktiv nach vorne gehen lässt, Herr. Amen. Genau, wir starten direkt mit dem Text, der nämlich auch zum Teil was damit zu tun hat, was dann am 28. geschehen soll. Und zwar mit der Verkündigung des Evangeliums. Und wir lesen Apostelgeschichte 11, die Verse 19 bis 26. Die nun zerstreut waren durch die Bedrängnis, die wegen Stephanus entstanden war, zogen hindurch bis nach Phönizien und Zypern und Antiochia und redeten zu niemand das Wort allein als zu den Juden. Es waren aber unter ihnen einige Männer von Zypern und Kyrene, die, als sie nach Antiochia kamen, auch zu den Griechen redeten, indem sie das Evangelium von dem Herrn Jesus verkündigten. Und des Herrn Hand war mit ihnen, und eine große Zahl, die gläubig wurde, bekehrte sich zum Herrn. Es kam aber die Rede von ihnen zu den Ohren der Gemeinde in Jerusalem, und sie sandten Barnabas aus, dass er hindurchzöge bis nach Antiochia. Der freute sich, als er hingekommen war und die Gnade Gottes sah, und ermahnte alle mit Herzensentschluss, bei dem Herrn zu verharren. Denn er war ein guter Mann und voll heiligen Geistes und Glaubens. Und eine zahlreiche Menge wurde dem Herrn hinzugetan. Er zog aber auch nach Tarsus, um Saulus aufzusuchen, und als er ihn gefunden hatte, brachte er ihn nach Antiochia. Es geschah ihnen aber, dass sie ein ganzes Jahr in der Gemeinde zusammenkamen und eine zahlreiche Menge lehrten, und dass die Jünger zuerst in Antiochia Christen genannt wurden. Worte des lebendigen Gottes, die wir hier vor uns haben. Worum geht es hier? Es geht hier um eine Gemeinde in dieser Stadt Antiochia, eine lebendige Gemeinde, die einen Einsatz zeigt in der Verkündigung der evangelistischen Botschaft. Wir lesen hier von einem Ausgesandten, der ermahnt, der aber auch gleichzeitig ermutigt. Und wir können sehen, wie die Gemeinde sich unter Gottes Wort stellt. Und deswegen habe ich diesen Text unter das Thema gestellt: Kennzeichen einer lebendigen Gemeinde. Und aus diesem Text heraus habe ich 3 Kennzeichen gezogen, Es gibt noch mehrere Kennzeichen, die eine Gemeinde ausmachen, dass sie gesund und lebendig ist. Drei Kennzeichen für heute, aber zunächst einmal, da ist aktiv Verkündigung des Evangeliums. Das ist kein zusammengeschlossener Haufen in sich, sondern es geht nach außen. Dann finden wir dort in gesunder und guter Art und Weise Ermahnung und Ermutigung. Das gehört dazu. Und das dritte ist Unterweisung unter Gottes Wort. Die Gläubigen stellen sich unter Gottes Wort. Sie hören auf Gottes Wort und handeln danach. Und das wünsche ich mir für unsere Gemeinde ebenso, dass diese Kennzeichen hier immer mehr deutlich werden. Dass wir als ganze Gemeinde für das Evangelium kämpfen. Ja, und wenn nicht an der Front, sage ich mal, ich meine, wir als junge Leute, wir gehen jetzt in dieser Richtung an die Front, sagen, wir wollen jetzt diesen Gottesdienst machen, dass wir da aktiv sind, dann betet dafür. Das gehört dazu. Wir brauchen die Gebetsunterstützung, praktische Unterstützung für das Evangelium. Dass wir eine gesunde Art und Weise von Ermutigung und Ermahnung in unserer Gemeinde haben. Und das zielt immer auf den Weg mit Jesus ab. Ermutigung, auf dem Weg mit Jesus weiterzugehen und Ermahnung, wo man abgekommen ist, wieder zurück auf diesen Weg zu gehen mit Jesus. Ermahnung und Ermutigung und dass wir uns alle unter das Wort Gottes stellen, dass wir diesen bedingungslos Vertrauen schenken. Und das sind drei Kriterien, die eine lebendige, die eine gesunde Gemeinde ausmachen. Letztes bildet eigentlich so die Grundlage, gegründet auf dem Wort Gottes. Daran messen wir oder daran sehen wir, wo Ermahnung und Ermunterung notwendig ist. Daraus ziehen wir das Evangelium aus dem Wort Gottes. Daher wissen wir, was die Botschaft ist, die jeder Mensch hören muss. Heute schauen wir uns diese drei an und es gibt noch einige mehr. Zum Beispiel der anschließende Text spricht von fürsorglicher Liebe für andere. Da ist ein Auslöser und die Gemeinde wird aktiv, dass sie wirklich fürsorgliche Liebe zeigt und eine Gabe sendet. Das nur als Beispiel. Es gibt also noch andere Dinge, die ein Kennzeichen sind für eine Gemeinde, die lebendig ist, die lebt, die aktiv ist für ihren Herrn Jesus. Und wisst ihr, was das für Folgen hat? Das haben wir gelesen, zweimal sogar. Einmal Vers 21, eine große Zahl, die gläubig wurde, bekehrte sich zum Herrn. Vers 24, eine zahlreiche Menge wurde dem Herrn hinzugetan. Da ist Leben, da ist Lebendigkeit und da entsteht mehr Leben. Menschen finden Jesus Christus. Sie nehmen Jesus Christus als ihren Retter und Herrn in ihr Leben auf. Vergebung der Schuld, Kind Gottes werden, Leben, Überleben für alle Ewigkeit. Die aktive Seite der Gemeinde ist die eine Sache. Die andere Sache, die ist 100% dafür notwendig. Ohne die geht es nicht, dass Menschen sich bekehren. Das ist die andere Sache, die wir auch zweimal gelesen haben. Ohne den Herrn ist nichts los, so habe ich es einfach mal überschrieben. Vers 21, des Herrn Hand war mit ihnen. Und Vers 23, die Gnade Gottes, die der Barnabas dort gesehen hat. Das, was Gott geschenkt hat, dass Menschen zum Glauben an Jesus Christus kommen. Das ist absolut notwendig. Wenn Gott nicht die Menschen zu sich zieht, wenn seine Gnade nicht da mitspielt, dann wird es nichts. Dann wird es nichts bringen, dann wird nichts passieren. Philipper 1, Vers 29 drückt das so schön aus, finde ich. Sagt, denn euch ist im Blick auf Christus geschenkt worden. Geschenkt, da steckt dieses Wort im Griechischen hinter, was mit Gnade übersetzt werden kann. Gnade, es ist euch Gnade erwiesen worden, Gnade gegeben worden. Wofür? Nicht allein an ihn zu glauben, sondern auch für ihn zu leiden. Haben wir schon mal betrachtet hier im Gottesdienst. Es ist Gnade, dass wir an ihn glauben dürfen. Philipper 1, Vers 29. Der Glaube und damit auch verbunden, das Wachstum der Gemeinde ist abhängig von Gottes Gnade. Was wir als unsere Gemeinde hier in den letzten 5,5, fast 6 Jahren erlebt haben, 5 Jahre erlebt haben, ist abhängig von Gott. Wir sind abhängig von Gott, durch und durch. Es ist seine Gnade. All das, was wir erleben durften. Und andererseits zeigt die Bibel, dass Gott Menschen gebrauchen möchte, dass der Herr Jesus Menschen beruft, um aktiv in seiner Gemeinde zu dienen. Und darum hoffe ich, dass jeder von uns heute irgendwie was mitnehmen kann. Konkrete Gedanken, die er weiter verfolgen kann und wo man nächste Schritte gehen kann. Und ich wünsche mir, dass wir diese Kennzeichen einer lebendigen Gemeinde, diese drei heute wirklich verinnerlichen und dass wir darum ringen, dass es bei uns hier weitergeht. Wir starten direkt mit Vers 19. Die nun zerstreut waren durch die Bedrängnis, die wegen Stephanus entstanden war, zogen hindurch bis nach Phönizien und Zypern und Antiochia und redeten zu niemand das Wort als allein zu den Juden. Der erste Punkt, die Verkündigung des Evangeliums. Ja, letzte Woche haben wir mit Vers 18 aufgehört, wo Petrus den Brüdern in Jerusalem erklären musste, was er bei diesem Heiden Cornelius erlebt hat. Kann man alles nachlesen, Apostelgeschichte 10. Und dann zum Schluss haben wir in Vers 18 gelesen, dann hat Gott also auch den Nationen die Buße gegeben zum Leben. Also diejenigen, die nicht zum Volk der Juden gehören. Auch die haben die Möglichkeit, ewiges Leben zu bekommen, indem sie an Jesus Christus glauben. Heiden lernen Jesus Christus kennen. Das ist eigentlich jetzt der Großteil der Apostelgeschichte. Wenn wir das weiter verfolgen bis zum Ende, immer wieder lesen wir von den Missionsreisen, wo Heiden Jesus Christus kennenlernen. Menschen wie du und ich. Und hier in diesem Vers 19 wird der Blick zurückgeworfen auf Apostelgeschichte 8, dort wo Stephanus gewirkt hat. Da haben wir uns vor gut 5 Monaten aufgehalten an dieser Passage, wo Stephanus vor dem Hohen Rat stand und ganz Christus-zentriert geantwortet hat, Rede und Antwort gebracht hat und wo Stephanus sein Zeugesein mit dem Leben bezahlt hat, wo er gesteinigt wurde. Und letzten Endes haben wir gesehen, dass dann die Verfolgung aufkam. Dort tauchte Saulus zum ersten Mal auf. Der verfolgte die Christen, der verfolgte die, die an Jesus, zu Jesus gehören. Aber das wiederum war gut, haben wir gelesen. Apostelgeschichte 8, Vers 4. Die Zerstreuten und gingen umher und verkündigten das Wort. So verbreitete sich das Evangelium, so verbreitete sich die Nachricht, dass Jesus Christus gestorben und auferstanden ist. Und davon lesen wir hier, davon wird hier wiederum berichtet. Und es wird nun gesagt, wo die alle hingegangen sind, unter anderem in diese drei Gebiete hier. Der große rote Kasten Phönizien, das Gebiet am Mittelmeer ist heutige Libanon. Zypern ist diese Insel, davor, vor Phönizien. Und ein Stück weit nördlich von dem Gebiet Phönizien finden wir Antiochia, Antiochia in Syrien. Und dort befinden wir uns heute, wenn es um diese Geschichte geht. Ja, ganz kurz, Antiochia wurde gegründet ungefähr 300 vor Christus von einem gewissen Seleukos dem Ersten, Nikator, einer der sogenannten 4 Diadochen, also Nachfolger von Alexander dem Großen, also unter griechischer Herrschaft damals wurde das dort gegründet. Zur Zeit der Römer war es die drittgrößte Stadt im ganzen Reich. Also war eine sehr entscheidende Stadt, wichtiges Handelszentrum und es hat auch sehr viele jüdische Menschen dort. Es war eine große jüdische Gemeinschaft in dieser Stadt Antiochia. Diese Stadt, so wird berichtet, war voller Unmoral. Aber letzten Endes werden wir sehen, dass sie doch sehr wichtig ist für die Missionsreisen. Für die Missionsreisen des Paulus. Das kann man auch hier sehen. Das ist ja so eine Karte, die man oft in den Bibeln hinten drin hat. Da gehen einige Striche einmal nach oben und nach links übers Meer hin und wieder zurück. Es war eines der Dreh- und Angelpunkte, wenn es um die Missionen in der Apostelgeschichte ging. Und so waren dahin Gläubige geflüchtet, aufgrund dieser Verfolgung, die nun dort den Juden das Evangelium verkündeten. Aber schon direkt im nächsten Vers sehen wir, wie dann da auch Menschen waren, die nicht nur zu den Juden sprachen, sondern eben auch das Evangelium an diejenigen verkündeten, die nicht Juden waren. So wie wir es in Apostelgeschichte 10 gelernt haben, dass nun auch zu allen anderen Menschen das Evangelium gebracht werden soll, dass alle anderen Menschen gerettet werden können, indem sie an Jesus glauben. Und das lesen wir in den Versen 20 und 21. Da waren einige Männer von Zypern und Kyrene, die sich, als sie nach Antiochia kamen, eben auch zu den Griechen wendeten, zu ihnen redeten, indem sie das Evangelium vom Herrn verkündeten, und des Herrn Hand war mit ihnen. Eine große Zahl, die gläubig wurde, bekehrte sich zum Herrn. Menschen von Zypern, dieser Insel hier, Kyrene in Nordafrika, kamen also auch nach Antiochia, dieser großen, wichtigen Stadt. Und sie folgten genau dem, was wir die letzten Wochen in Apostelgeschichte 10 betrachtet haben. Auch die Menschen, die nicht zum Volk der Juden gehörten, sollten das Evangelium zu hören bekommen und gläubig werden an Jesus Christus. Gottes Reich stand für sie offen. Und so verkündeten diese Menschen eben genau, Menschen wie die und mir, das Evangelium. Und es wurden viele, viele gerettet. Und zwar erlebten eben diese Gläubigen, dass in dieser Zerstreuung, in dieser Phase der Verfolgung, des Herrn Hand mit ihnen war. Hier ein Ausdruck für den Schutz, für Gottes Segen, für die Erfüllung seines Planes, für die Zusicherung seines Willens, dass das, was da geschieht, unter seinem Willen steht. Die Hand war mit ihnen. Gott war mit ihnen. Er wollte es so. Immer wieder finden wir in der Bibel genau diesen Ausdruck, Hand des Herrn. Ich habe einfach mal ein paar Stellen rausgesucht. Sie ist ein Zeichen für Stärke, für Schutz, für Zuversicht. Die mächtige Hand des Herrn, die schützt und die Kraft gibt, die Stärke zeigt. Sie ist Ausdruck von Gottes Segen, von seinem Geschenk, von seiner Rettung. Esra und Nehemia besonders diese Stellen. Aber sie ist auch Ausdruck für Gottes Gerichtshandeln. Ausdruck für sein Strafhandeln. 5. Mose, Josua und 1. Samuel, diese Stellen kann man dann nachlesen, dass Gottes Hand eben auch dafür steht. Ja? Sie steht für das eine und auch für das andere. Hier steht Gottes Hand dafür, dass genau das geschieht, was er will, dass seine Hand dabei ist, dass die Gläubigen wissen, ja, unser Herr steht dahinter und es wird so geführt, wie er es möchte. Und darum ist klar, dass Menschen zum Glauben kommen, weil Gott das möchte. Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Und da, wo seine Hand im Spiel ist, da läuft's. Da ist wirklich etwas, was funktioniert. Eine große Zahl wurde gläubig und bekehrte sich. Ja, vielleicht seid ihr über diesen Ausdruck auch gestolpert. Ich bin ein bisschen drüber gestolpert. Wurden gläubig und bekehrten sich. Ja, meistens sprechen wir ja nur von dem einen oder dem anderen. Der hat sich bekehrt oder der wurde gläubig. Hier steht beides zusammen. Der Glaube an Jesus Christus und sein Erlösungswerk ist unbedingt gepaart mit der Bekehrung, mit der Umkehr vom alten Leben weg. Das alte Leben hinter sich lassen und das neue Leben mit Jesus Christus gewinnen. Das eine ohne das andere ohne das eine, ist völlig sinnlos. Ja, wenn wir glauben, dass Jesus das alles getan hat, wir uns vertrauensvoll an ihn wenden, dass er unsere Sünden vergibt und leben so weiter wie vorher, wo haben wir uns dann bekehrt? Wo meinen wir das dann ernst? Wenn wir ein neues Leben leben wollen, ohne dass wir echt daran glauben und um die Vergebung unserer Sünden beten können, weil wir das nicht glauben, was Jesus da getan hat, wo ist da der Sinn hinter? Es gehört beides gepaart zusammen, dass ich mich im Glauben, im Vertrauen an Jesus Christus klammere und die Vergebung meiner Schuld bete und mein altes Leben hinter mir lasse. Nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Das ist der Ausdruck dafür. Beides gehört zusammen und wir können das nochmal an einer anderen Stelle verfolgen, in 1. Thessalonicher 1, wo das ziemlich ähnlich beschrieben wird. Hatten wir auch schon mal hier als Predigtreihe den 1. Thessalonicher Brief. 1. Thessalonicher 1, die Verse 8 bis 9, wo wir auch beides finden. Steht beides zusammen. Da schreibt Paulus eben an diese Gemeinde, denn von euch aus ist das Wort des Herrn erklungen. Nicht allein in Mazedonien und Achaia, sondern an jedem Ort ist euer Glaube an Gott hinausgedrungen, sodass wir nicht nötig haben, etwas zu sagen. Denn sie selbst, also diese Städte, Gebiete, erzählen von uns, welchen Einklang wir bei euch hatten und wie ihr euch von den Götzen zu Gott bekehrt habt, dem lebendigen und wahren Gott zu dienen. Also diese Botschaft oder diese Information, dass da Glaube war, ist hinausgedrungen in die Städte. Und was ist damit gepaart? Dass sie sich bekehrt haben. Dass sie in dieser heidnischen Stadt sich Menschen von den Götzen abgewendet haben, sich umgedreht haben hin zu Gott und gesagt haben, ich diene dir allein, mein Gott. Glaube und Bekehrung. Rettender Glaube, der bekannt wird zusammen mit diesem Lebenswandel. Glaube und Jesus Christus als Herrn annehmen. Römer 10, die Verse 9 bis 10. Hat Jörg letzte Woche auch zitiert. Völlige Umkehr weg vom alten Leben, hinein in das neue Leben. Es ist letzten Endes ein einziger Akt. Die Kombination von Buße, von Umkehr und von Glaube. Und die entscheidende Frage ist dabei, wie sieht es in deinem Leben aus? Wie sieht es in deinem Leben aus? Glaubst du vielleicht irgendwie, dass mit Jesus, dass er existiert hat? Irgendwie intellektuell, dass er vielleicht ein guter Lehrer war, dass er ein toller Mensch war, dass er einfach nur ein toller Freund war? Ich habe es mal sehr drastisch aufgeschrieben, das wäre eine Beleidigung, Jesus Christus darauf zu beschränken. Das ist eine Verachtung, weil er so viel mehr ist. Er ist Retter von aller Sünde und aller Schuld dieser Welt. Er ist Herr dieser Welt und gibt jedem Menschen, der hier ist, jedem Menschen die Möglichkeit auf dieser Welt, von dieser Sünde und Schuld, die wir alle haben, jeder hat Dreck am Stecken, uns frei zu kaufen und die Möglichkeit zu geben, die Ewigkeit bei Gott im Himmel zu verbringen. Das hat Jesus gemacht. Das war sein Auftrag auf dieser Erde. Das ist das, was wir mit seiner Person hauptsächlich verbinden. Dass er gute Lehren hatte. Dass er ein Freund für diejenigen ist, die ihm nachfolgen. All das finden wir auch in der Bibel, keine Frage. Aber in erster Linie ist er Retter und Herr. Jesus Christus, der Sohn Gottes, ist für dich am Kreuz gestorben. Für dich, ganz persönlich, auch für dich. Und hat für all den Bockmist, den wir vollbracht haben, all den Mist in unserem Leben, hat er bezahlt. All das können wir hinter uns lassen, wenn wir uns vertrauensvoll an ihn wenden und sagen, ja, ich glaube das, dass du das getan hast für mich. Vergib mir meine Schuld. Das ist Botschaft, diese frohe Botschaft, das Evangelium, was wir in Vers 19 hatten, das Wort, was wir in Vers 19 gelesen haben, das Evangelium in Vers 20, das, was dem Menschen gesagt wurde, es ist Hoffnung da, du kannst von deiner Schuld gegenüber dem heiligen Gott freikommen. Das wahre Evangelium wird verkündet. Das ist Teil einer lebendigen Gemeinde. Was das Evangelium ist, haben wir uns vor 3 Wochen angeschaut, könnt ihr euch nochmal nachhören. Auf unserer Webseite eg-gevelsberg.de, Apostelgeschichte 10, 38 bis 43. Da haben wir uns angeschaut, was ist das Evangelium? Was gehört dazu und wie reagieren wir darauf? Was sind die Konsequenzen, wenn wir nicht darauf reagieren? Das Evangelium verkündigen, Zeichen einer lebendigen Gemeinde. Und diese wunderbare Botschaft von Vergebung, von Liebe, von Erlösung, aber auch gleichzeitig diese ernste Botschaft von Himmel und Hölle, von Buße und Umkehr, die muss jeder Mensch hören, damit er weiß, worum es geht, damit er weiß, dass wenn er nicht darauf reagiert, dass er verloren ist für alle Ewigkeit. Und darum, als Aufruf an dich, der du mit Jesus lebst, gehe hin, dort, wo Jesus dich hingestellt hat, jeden Tag, wo du bist, gehe hin und bringe Menschen das Evangelium, führe sie zu Jesus. Ja, was hat Andreas gemacht, der Bruder von Petrus? Der hat ihn nicht überredet, seinen Bruder Petrus. Der hat ihn nicht gezwungen, irgendwo hinzugehen, sondern es wird nur geschrieben, Johannes 1, Vers 42, und er führte ihn zu Jesus. Zu Jesus. Natürlich können wir Menschen heute nicht in Jesus als Person hier führen, weil er nicht mehr als menschliche Person auf dieser Erde ist. Aber wir können sie an die Person heranführen, indem wir den Menschen einfach eine Bibel geben und sagen, lies. Schau, was Jesus gemacht hat und was er für dich gemacht hat. Wir können den Menschen gute Bücher über Jesus mitgeben, wo erklärt wird, was Jesus gemacht hat. Wir können ihnen auch mit unseren Worten erklären, warum wir an Jesus glauben. Bringe den Menschen Jesus nahe, führe sie zu Jesus. Johannes 1, 42. Gehe dahin, wo Jesus dich hingestellt hat. Wo du bist, egal wo du bist. Denn wie sollen nun die den anrufen, an den sie nicht geglaubt haben? Wie sollen sie an den glauben, von dem sie nicht gehört haben? Wie sollen die Menschen hören ohne einen Verkündiger? Das ist Gottes lebendiges Wort, was ich gerade zitiert habe. Römer 10, Vers 14. Wie sollen die denn zum Glauben kommen, wenn da nicht einer ist, der ihnen das auch nahe bringt? Dort, wo du bist. Geh hin, wo der Herr dich hingestellt hat. Das zeugt von Lebendigkeit. Und gleichzeitig von seiner Gnade, wenn diese Menschen reagieren. Er ist es, der rettet. Lasst uns Menschen hin zu Jesus führen. Er rettet. Und ich wünsche mir, dass das für unsere Gemeinde immer klarer und deutlicher wird, dass wir da immer aktiver werden. Dass auch der Wunsch für unseren Gottesdienst am 28.11., dass wir losgehen, dass wir nicht einfach in unserem Grüppchen hier bleiben, sondern dass wir losgehen und unsere Freunde hin zu Jesus einladen. Deswegen hat der Herr uns diesen Text auch gegeben, damit wir davon lernen können, dass wir das sehen können und dass uns das motiviert und verändert in uns drin. Es ist Gottes lebendiges Wort. Gestern, wie gesagt, waren wir auf dem Malachi-Tag und da gab es einen Vortrag, der genau darauf abzielt, Zeuge sein oder sogar Märtyrer sein für Jesus. Und dieser Verkündiger, der hat das so praktisch auch aus seinem Leben berichtet, wie er Menschen zu Jesus führt. Das ist ein sehr ermutigender Vortrag gewesen, kann ich sehr ergänzend einfach nur hierzu empfehlen. Bitte nicht alle Heike bestürmen, die hat nämlich die CD davon. Also wenn ihr den Vortrag haben wollt, können wir den gerne irgendwie besorgen. Also Heike hat ihn auf jeden Fall. Das ist einfach ergänzend dazu, sehr aus der Praxis heraus, wie derjenige das macht, im wahrsten Sinne der Praxis, der hat nämlich eine eigene Praxis und da bietet er den Menschen an, Bibel zu lesen und redet mit ihnen darüber. Ganz einfaches Vorgehen und er erzählte viel aus seinem Leben und ich wünsche mir, dass das in unserer Gemeinde immer mehr wird. Jeder Einzelne, aber auch als ganze Gemeinde, dass wir das Evangelium den Menschen bringen. Sie gehen sonst verloren. Okay? Vers 22, lass uns dann weitermachen, wo die Rede von ihnen zu den Ohren der Gemeinde in Jerusalem kam und sie sandten Barnabas aus, dass er ihn durchzöge bis nach Antiochia. Sehen wir die Folgen davon, wenn Menschen aktiv werden? Die Folge, wenn das Evangelium verkündigt wird, man redet darüber, man kriegt es mit. Da ist was im Gange. Das Ganze blieb nicht unentdeckt, sondern machte seinen langen Weg runter bis nach Jerusalem. 300 Kilometer sind es circa gewesen. Das hörte man, das kriegte man mit. Und nun wird da jemand hingesandt, wo dann ein gewisser Austausch erfolgt. Und das habe ich unter dem Thema zusammengefasst. Ermahnung und Ermutigung werden wir am Ende dieses Punktes hinkommen, weil wir auch sehr noch uns mal diese Person anschauen wollen, die da überhaupt hingegangen ist. Man kann sehr viel aus Biografien lernen. Die Bibel spricht nicht ohnehin hier von Barnabas und charakterisiert ihn. Und davon können wir was lernen. Und das schauen wir uns gleich an. Also, was sie in Jerusalem gedacht haben, als sie das gehört haben, weiß ich nicht. Auf jeden Fall wollen sie das untersuchen. Sie nahmen damit auch ein Stück weit ihre Verantwortung wahr, die Verantwortung der Apostel, die ja von Jesus selbst diesen Auftrag bekommen haben, zu lehren, weiterzugeben. Und so gucken sie auch, was ist da los? Was passiert da? Sie überprüften das, nahmen das ernst. Und so schickten sie einen ihrer Diener hin, diesmal kein Apostel, sondern den Diener Barnabas. den wir auch schon mal kennengelernt haben, ganz grob. Aus früheren Berichten haben wir gelernt, dass sein Name bedeutet Sohn des Trostes, und das tut er ja auch hier. Er tröstet die Gemeinde, ermutigt sie, ermahnt sie, und wir werden ja noch viel später mit ihm auf Reisen gehen, quasi auf die Missionsreisen, und ihn da noch ein bisschen kennenlernen. Aber was erfahren wir heute hier von diesem Mann, was wir für unser Leben auch Gutes mitnehmen können? Ich habe euch die alten Stellen nochmal hingeschrieben, die wir schon betrachtet haben. Er hat was verkauft und das Geld in das Reich Gottes rein investiert. Und für mich nach wie vor sehr bemerkenswert, sein Glaubensmut, sein Mut, den er bewiesen hat, als Saulus sich bekehrt hat und keiner mit Saulus irgendwie in Kontakt kommen wollte, weil die alle Angst hatten, der könnte die immer noch irgendwie gefangen nehmen und wegführen. Er war ja der große Christenverfolger. Aber Barnabas ist hingegangen und hat Saulus zu sich genommen und hat Saulus zu den anderen Aposteln in Jerusalem geführt. Da war Mut, da war Entschlossenheit, da war Glaube vorhanden. Das zeichnet Barnabas aus. Ganz kleine Sache nur, die wir da finden, aber ein sehr starker Charakter, der hier nach Antiochia kam. Und so lesen wir überspringen einen Vers, Vers 24, Apostelgeschichte 11, Vers 24, wo er weiter charakterisiert wird, dass er ein guter Mann war und voll Heiligen Geistes und Glaubens war. Ja? Barnabas, dieser zukünftige Reisebegleiter des Paulus, war ein Mann, der als gut beschrieben war. Man kann auch übersetzen, tüchtig oder bewährt, brauchbar. Ja, das hat mich so ein bisschen erinnert. Er war ein guter Mann, wie an so, weiß ich nicht, Kriegsfilme, wo ein Soldat im Krieg verstorben ist und man sagte dann, wenn man an seinem Grab steht, ja, er war ein guter Mann. So erinnerte mich das ein bisschen daran, und es bedeutet ja, er war tüchtig, er hat sich bewährt, er war gut, er war treu in seinem Dienst. Und an diesem Gedanken möchte ich einmal kurz hängen bleiben. Barnabas hat sich bewährt. Das heißt, vor dieser großen Aufgabe, in diese große Stadt zu gehen und gucken, was da passiert, hat er sich irgendwo bewährt. In kleineren Aufgaben hat er sich bewährt, um dann dieser großen Aufgabe betraut zu werden. Und das ist das Prinzip im Reich Gottes. Treue in den kleinen Dingen, darin bewährt sein und Verantwortung für größere Dinge übernehmen können. Lukas 16, Vers 10, wer im Geringsten treu ist, wird auch im Vielen treu sein. Barnabas hat sich bewährt als Diener des lebendigen Herrn Jesus Christus. Und ich möchte kurz auf unser Leben schauen. Auf dein und mein Leben schauen. Wenn du gerettet bist, das heißt mit Jesus Christus als deinen Retter und Herrn lebst, und jetzt mal ganz speziell gesagt hast, ja, ich möchte zu dieser Gemeinde gehören, ich möchte ihr dienen. Wo ist dein Dienstbereich? Wo arbeitest du mit? Wenn du heute hier sitzt und keine Ahnung hast, dann möchte ich dich ermutigen. Frage den Herrn, wo dein Platz ist, was deine Aufgabe sein kann. Denk nach, werde aktiv. Und wenn du ja sagst, ja, ich weiß, wo ich mitarbeite, dann möchte ich noch einen Schritt weiter gehen und einfach mal das hier reflektieren, was wir gelesen haben. Über diesen Barnabas wird hier ein Zeugnis ausgestellt. Über ihn wird Folgendes gesagt. Er hat quasi so ein Zeugnis hiermit bekommen von Lukas, dem Schreiber der Apostelgeschichte. Das war Barnabas. Was würde über deinem Leben stehen? Was würde über deinem Leben, über deinem Dienst gesagt werden? Ich hatte mir mal den Spaß erlaubt, ein Zeugnis rauszusuchen aus der ersten Klasse von mir. War ganz spannend, das nochmal zu lesen. Es ist unterschrieben von Andreas Steinmeister, damaliger Schulleiter, also schon etwas her. Erste Klasse, klein Sascha, Hinweise zu Arbeits- und Sozialverhalten. Sascha fand guten Kontakt zu Mitschülern und Lehrern, er zeigte sich kooperationsfähig und hilfsbereit und hielt sich weitgehend an vereinbarte Regeln. Spannendes Zeugnis, oder? Weitgehend ist ein bisschen wie ein Arbeitszeugnis. Man muss da zwischen den Zeilen lesen, heißt nicht vollständig. Ist mir dann gerade so aufgefallen. Dem Unterricht folgt er meist aufgeschlossen und mit sichtbarer Lernbereitschaft. und so weiter. Sascha kann unbekannte Druck- und Schreibschrifttexte fließend lesen. Seine Schrift ist bewegungsrichtig und gut lesbar, aber manchmal etwas ungelenk. Ich musste ein bisschen schmunzeln, als ich das gelesen habe, und wenn ich heute meine Handschrift damit vergleiche. Also es war sehr interessant, so ein altes Dokument nochmal zu lesen. Das war das Zeugnis, was ich damals bekommen hatte. Wusste ich alles gar nicht mehr. Aber die Frage ist ja dasselbe, was würde bei unserem Dienst stehen, wenn uns jemand ein Zeugnis ausstellen würde? Wie würde jemand deine Hingabe beschreiben? Wie würde jemand deine Treue beschreiben? Ich möchte dich mit diesen Gedanken einfach ermutigen. Konsequent, in ganzer Hingabe, treu Jesus Christus zu dienen. Vielleicht denkst du auch, ich habe so eine kleine Aufgabe, die scheint so unwichtig. Absolut nicht. Wenn du in dieser Gemeinde Jesus dienst oder in seinem Reich Jesus dienst, dann ist das nicht unwichtig. Jesus gebraucht dich mit dem, was er dir anvertraut hat. Deine Aufgabe ist wichtig. Und was ist entscheidend? Dass du sie treu und gewissenhaft ausführst. Treue ist das, was hier beschrieben wird. Und dazu möchte ich aufrufen, dich ermutigen, das zu tun. Ja, vielleicht denkst du, ja, das ist mein Dienst, wie ist das so? Denk drüber nach, ja. Genau das sollst du tun. Und verbinde das genau mit dem, was wir gelesen haben. Er war ein guter, ein tüchtiger, bewährter, treuer Mann. Wenn du im Kleinen treu bist, dann bist du bereit, auch für größere Dinge. Und das möchte ich nochmal an einem Beispiel deutlich machen. Das habe ich aus dem Artikel genommen, aus dem Leben von Nikolaus Ludwig Graf von Zinzendorf. Das war ein großer Liederdichter der Zinzendorf und der Gründer der Herrnhuter Brüdergemeine. Und als Kezi, Basti und ich, wieder wir drei, diesmal nicht in Bielefeld, sondern in Hannover waren vor einem Monat, haben wir eben genau diese Geschichte gehört. Und mich hat das echt zum Nachdenken angeregt, wie diese Prinzipien im Reich Gottes sind. Worauf Gott achtet. Er achtet nicht darauf, wie toll die Aufgabe aus menschlicher Sicht ist, sondern achtet auf unsere Treue. Und da haben wir von jemandem gehört, diesen Anfängen, unter Zinzendorf, wo das alles gegründet wurde. Und da wird beschrieben, bereits in dieser Zeit kam es zu den ersten Erweckungen. Also Menschen kamen zum Glauben, die allerdings weniger die mährischen Flüchtlinge als die Leute aus Bedelsdorf betrafen. Also die Leute, die da wohnhaft waren, die waren dafür verantwortlich, sage ich mal. Eine herausragende Rolle spielten dabei der lahme Knabe Gottfried Hahn und die einäugige Kuhmagd Anna Helene. Diese Magd, die in Gottes Wort lebte und webte, wurde eine Seelsorgerin von ursprünglicher Kraft und Frische. Zinzendorf bekannte von ihr, dass, ich zitiere, die Treue zu ihren Tieren zur Stufe in ein höheres Amt wurde. Kläre ich gleich. Sie hatte eine solche Weisheit, mit Seelen umzugehen, dass sie in kurzer Zeit mehr Seelen ihres Geschlechts für das Lamm, also für Jesus, gewonnen, als man von dem begabtesten und öffentlichen Lehrer erwarten könnte. Sie hat so viele Seelen unter den Frauen gewonnen für Jesus, dass es unglaublich ist. Und wenn eine Person in ihr Haus eintrat, so wurde sie quasi schon als errettet angesehen. Ja, muss man immer bedenken, was wir gerade schon festgestellt haben, abhängig von Gottes Gnade, keine Frage. Aber sie war aktiv, sie war dran, und wieso durfte sie oder wieso konnte sie später diesen wunderbaren Dienst ausführen, die Menschen zu Jesus führen? Weil sie treu war zu ihren Tieren, die Kuhmagd. Sie zeigt in diesem kleinen Dienst, den man vielleicht für unbedeutend hält, Treue, und das war für sie, so zitiert Zinzendorf, die Stufe in ein höheres Amt. Sie durfte mehr Verantwortung übernehmen, nicht nur für Tiere, sondern für menschliche Seelen. Unglaublich, einfach diese Geschichte als Ermutigung für uns, für diese gute, tüchtige, bewährte Frau, für Barnabas, ein guter Mann, zum Nachdenken für uns. Barnabas, ein Mann voll Glaubens und Heiligen Geistes, und da, wo der Geist Gottes wirkt, wo Gott Gnade schenkt, da kommen Menschen zum Glauben. So steht es hier in Vers 24. Menschen wurden gerettet. Und ich denke, wir sollten auch das noch kurz mal durchleuchten, was es bedeutet, voll Heiligen Geistes zu werden. Jörg hat eine ganze Predigt darüber im Rahmen des Epheserbriefes gehalten. Diese Predigt gibt es auch noch, kann ich nur sehr empfehlen, Epheser 5, ab Vers 18, die mal anzuhören, weil er dort auch die Grundlagen genau erklärt. Und ich werde das an einigen Punkten deutlich machen, was es bedeutet, voll Heiligen Geistes zu werden, beziehungsweise was dafür notwendig ist. Um den Heiligen Geist einmal zu bekommen, haben wir schon die letzten Wochen gehört, gilt es, das Evangelium, das Wort der Wahrheit zu hören und im Glauben anzunehmen. Dann werden wir versiegeln mit Heiligen Geist. Epheser 1, Vers 13 und 14. Dann haben wir den Heiligen Geist und ab da gilt es, voll Geistes zu werden. Was bedeutet das? Im Prinzip bedeutet das, dass der Heilige Geist dein Leben immer mehr lenken und führen kann und dass die gute Frucht des Geistes, kläre ich gleich noch zum Ausdruck, kommt. Also, der Heilige Geist kann dein Leben lenken und führen und die gute Frucht kommt zum Ausdruck. Diese Frucht, was ist die Frucht? Die Bibel beschreibt, das ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Enthaltsamkeit. Alles Wesenszüge von Jesus. Das kommt dann in uns zum Ausdruck, immer mehr, wenn wir voll Heiligen Geistes sind. Wenn wir das wirklich ausleben. Und das bedeutet es. Und darum ist es wichtig, voll Heiligen Geistes zu werden, weil wir dann unseren Herrn ehren, weil wir immer mehr von seinem Wesen in unserem Leben wiedergeben. Und was sind Bedingungen dafür, dass das immer mehr geschieht? Ich habe es einfach mal ein paar Punkte aufgeschrieben, was dafür notwendig ist, dass wir darin, ich sag mal, wachsen können. Dass der Geist immer mehr Raum in uns gewinnt. Darum geht es ja, dass wir letzten Endes Jesus immer mehr zeigen in unserem Leben durch das, was in uns zum Ausdruck kommt. Und das ist einmal, häufe keine Sünde in deinem Leben an. Ja? Wenn wir Sünde in unserem Leben anhäufen, dann blockieren wir das Wirken des Heiligen Geistes in uns. Diese dreckige Sünde, die blockiert genau das. Aber wenn wir unsere Sünden bekennen, dann geben wir das an Jesus ab. Wir bekennen ihm, ja Jesus, ich bin da wieder gestolpert. Bitte hilf mir da raus und hilf mir, dass ich nicht wieder genau an dieser Stelle stolpere. Ja, dass wir das vollständig vor Jesus bekennen, dass wir ihm nicht lapidar sagen, ja, ich habe irgendwas gemacht, sondern dass wir das konkret beim Namen nennen und vollständig nennen, dass wir uns darüber bewusst sind, was wir da eigentlich getan haben. Ja, ich hatte mal gelesen, da war ein Mann, der hatte ein Seil geklaut und der hat das dann im Gebet bekannt. Jesus, Entschuldigung, ich habe ein Seil geklaut. Hat dabei aber nicht erwähnt, dass an diesem Seil noch ein Rennpferd dran hing. Ja? Versteht ihr, was ich meine? Das ist einfach nicht ehrlich. Der hat nicht verstanden, worum es wirklich geht. Das Ganze zu bekennen, zu begreifen, was wir eigentlich da Gott mit antun, wenn wir sündigen, diese hässliche Sünde. Häufe keine Sünde in deinem Leben an, damit der Geist mehr Raum in dir gewinnt. Habe Hingabe an Jesus Christus in jedem Moment. Konnten wir sehr gut an Paulus sehen, als wir seine Bekehrung geschaut haben. Der hat zuerst gefragt, wer bist du, Herr? Und hat dann gefragt, was soll ich tun, Herr? Ja, er hat sein Leben an Jesus übergeben, Herrschaftswechsel, und dann direkt die Frage gestellt, was soll ich tun? Was kann ich für dich tun? Das ist eine andere Stelle, wenn ihr euch die Stellen, das ist Apostelgeschichte 22, 8 und 10 aufschreiben wollt, tut es bitte. Die eine Frage, die andere Frage. Herrschaftswechsel und direkt die Frage, was kann ich tun? Wenn wir Christus in unserem Leben gehorchen, wenn wir uns ihm immer mehr hingeben und sagen, ja, was kann ich denn tun? Und das umsetzen, was er uns aufträgt, dann werden wir immer mehr Vollgeistes, weil wir immer mehr bereit sind, uns ihm hinzugeben und das wirklich umzusetzen. Georg Müller, Es war der sogenannte Waisenvater von Bristol, der Hunderte, ich denke sogar auch Tausende Waisenkinder versorgt hat. Der hat die nicht versorgt, weil er eine Million im Lotto gewonnen hat. Der hat die versorgt, indem er Jesus Christus sein Leben und sein Werk, seinen Dienst anvertraut hat. Der hat fast tagtäglich morgens oder oft morgens nicht gewusst, wie er nun Kinder versorgen sollte. Wie sie zu essen bekommen sollten. Wie sie die nächste Zeit überbrücken sollten. Und das ist einfach so genial, wie Gott immer und immer und immer und immer wieder versorgt hat. Georg Müller Schule soll genau an diesen Menschen erinnern, der in so einem festen Glauben an Jesus gelebt hat, der in so einer Hingabe gelebt hat, der hat sein ganzes Leben hingegeben. Das wurde ihm nämlich mal gefragt, was ist das Geheimnis deiner Arbeit? Und dieser Georg Müller, der saß auf seinem Stuhl und man berichtet von ihm, dass sein Kopf sich tiefer und tiefer und tiefer beugte, bis er quasi zwischen seinen Knien lag und dann sagte er, vor vielen Jahren war da ein Tag, da ist Georg Müller gestorben. Es kam ein Tag, da bin ich für all meine Pläne gestorben. Was ist das Geheimnis deines Dienstes, deiner Arbeit? Es ist nicht mein Dienst, nicht meine Arbeit. Es sind nicht meine Pläne, die ich verfolgen möchte. Christus lebt in mir. Und es ist sein Werk, es ist sein Dienst zu seiner Ehre. Er hat sich ganz diesem Jesus hingegeben. Lebe in Hingabe damit verknüpft an Gottes Wort. Wenn wir mit Gottes Wort erfüllt werden, Kolosser 3, Vers 16, dann werden wir voll Geistes, weil Gottes lebendiges Wort in uns wohnt, dass wir aus diesem schöpfen können, dass wir verändert werden durch und durch von innen heraus. Darum ist es wichtig, sich Gottes Wort immer mehr hinzugeben. Heute ist der Tag, wo wir mit einigen Jugendlichen anfangen, die Bibel von vorne bis hinten quasi zu lesen, wo wir uns darüber austauschen wollen. Heute hat es begonnen, weil wir das auch wichtig finden, weil wir gesagt haben, wir wollen uns gemeinsam auch darüber austauschen. Bin sehr gespannt, wie das werden wird in den nächsten Zeit, in den nächsten Jahren wahrscheinlich, je nachdem, wie schnell wir da vorankommen. Ich habe ein Zitat gefunden über Gottes Wort, über dieses Buch. Dieses Buch wird dich von Sünde fernhalten oder die Sünde wird dich von diesem Buch fernhalten. Dieses Buch wird dich von Sünde fernhalten oder die Sünde wird dich von dem Buch fernhalten. Damit verknüpft zum ersten Punkt. Ja. Verharre dazu im Gebet, in Anbetung. In der ständigen Gemeinschaft, nochmal verwiesen auf die Predigt Epheser 5, Vers 18 und folgende. In der ständigen Gemeinschaft mit Jesus werden wir voll Geistes, weil er in uns ist, in uns wirkt, uns verändert, durch und durch von innen, nicht äußerlich. Das bringt nichts. Von innen heraus. Und so, das ist das Letzte, was ich noch gesucht habe. Es gibt viel mehr wahrscheinlich noch, was wichtig sein könnte, aber ich wollte das unbedingt noch erwähnen, auch mit diesem seltsamen Kapitel. Sei im Dienst des Herrn beschäftigt. Warum dieses Kapitel? Das kann man direkt in Vers 1 lesen. Alle Leute aus Israel sind losgezogen, um Israel zu verteidigen in den Krieg. Ein Mann ist zu Hause geblieben, wird uns berichtet. David aber blieb in Jerusalem. Und was ist das für ein Kapitel? Dieses Kapitel ist das Kapitel, wo er untätig zu Hause blieb und in den Ehebruch mit Bathseba eingegangen ist. Bleibe im Werk, im Dienst des Herrn beschäftigt. Werde nicht untätig. Denke darüber nach, wie du weitermachen kannst. Und wenn du aktiv wirst, dann wird Gott dir helfen dabei. Und das ist Voraussetzung dafür, dass du immer mehr auch verändert wirst in sein Wesen. Wenn wir ihm dienen und die Freude am Dienst erleben, aber auch die Arbeit, und die wir da wirklich aufbringen müssen, die Disziplin, die wir aufbringen müssen, die uns hinführt, auch ein Stück weit zu Gott. Wenn wir sagen, ich habe heute vielleicht nicht so die Lust, aber wenn ich das jetzt tue, dann ehre ich Gott damit. Und dann werden wir wieder ein Stück weit mehr verwandelt in sein Bild. Satan, so habe ich ein Zitat gefunden, findet Arbeit für Untätige. Satan findet immer Arbeit für Untätige. Aber diese Arbeit, die ist nicht sauber, die ist ziemlich mies und dreckig. Lasst uns lieber für Jesus arbeiten, für sein Werk, für sein Reich. Und das sind einfach mal 5 Punkte zum Nachdenken, zum Mitnehmen, eine große Hausaufgabe auch für mich, das weiter zu verfolgen, uns Jesus immer mehr anzuvertrauen. Und somit kommen wir nun auch endlich, nachdem wir nun diese Charakterstudie quasi grob abgeschlossen haben, zu diesem Punkt Ermahnung und Ermutigung. Nehmen wir uns nochmal genau Vers 23, wir springen ein Vers zurück, anschauen. Barnabas freute sich, als er hingekommen war und die Gnade Gottes sah und ermahnte alle, mit Herzensentschluss bei dem Herrn zu verharren. Barnabas freute sich darüber. Der war voller Freude, als er gesehen hat, hey, was ist da los? Klasse! Er ermutigte die Gläubigen dadurch, dass er ihnen diese Freude zeigte, weil sie wissen, hey, das, was wir tun, ist richtig, das ist gut, wenn da schon der Gesandte aus Jerusalem kommt. Freude darüber, dass an diesem unmoralischen, schmutzigen Ort etwas Unmögliches passiert, dass geistlich tote Menschen lebendig werden. Es ist Gnade Gottes, dass Menschen den lebendigen Gott kennenlernen durch Jesus Christus. Gnade, dieses unverdiente Geschenk, das, was wir nicht verdient haben, dass wir gerettet werden, haben wir alle nicht verdient, weil wir so viel Mist bauen. Aber uns wird es hingeschenkt, hingegeben durch Jesus. Wir brauchen es im Glauben anzunehmen und mit unserem Leben als Jesus den neuen Herrn bestätigen. Und da wird man sich freuen. Man freut sich, wenn ein Sünder Buße tut. Lukas 15, Vers 7. Die Engel im Himmel freuen sich, wenn ein Sünder Buße tut. Da ist wirkliche Freude da. Und da ist Ermutigung, so gegenseitig zu sehen in dieser Gemeinde, durch auch diesen Abgesandten und auch die Ermahnung, die dazugehört. Bleibe bei Jesus. Bleibe mit deinem ganzen Herzen bei Jesus, so wird hier gesagt. Mit festem Herzen, fest und treu bei Jesus bleiben, die Beziehung tagtäglich pflegen. Und das wünsche ich mir für uns als Gemeinde. Dass wir Sonntag für Sonntag erwartungsvoll hier sitzen, dass wir von Gott erwarten, dass er zu uns redet. Warum kann er das? Weil er lebendig ist, weil sein Wort lebendig ist, weil er durch den Heiligen Geist das Wort benutzt in uns und uns verändern möchte. Immer mehr in das Bild seines Sohnes. Dass wir als Gemeinde gemeinsam auf Jesus sehen, uns gemeinsam dazu ermutigen, den Weg mit Jesus weiterzugehen. Zu sagen, mach weiter, das ist gut, was du machst. Oder auch ermahnen, diesen Weg, der ist nicht richtig. Kehre wieder um auf dem Weg zu Jesus. Es ist immer derselbe Weg hin zu Jesus. Lasst uns ermahnen und ermutigen, bei Jesus zu bleiben, für Jesus einzustehen, für Jesus zu kämpfen, bei ihm zu bleiben. Und John MacArthur fasste das in seinem Bibelkommentar so zusammen. Der einzige Weg, um mit diesem Herzensentschluss bei dem Herrn zu verharren, ist, seinem Wort zu folgen, wo er sich den Glaubenden offenbart. Er konzentriert diesen Weg, diesen Herzensentschluss bei Jesus zu bleiben, auf sein Wort. Ich hoffe, man kann es einigermaßen lesen. Stellen aus Johannes 8, 31 und 1. Johannes 2, Vers 24 und 27. Wenn ihr meinem Wort folgt, seid ihr wahrhaftig meine Jünger. Bei seinem Wort bleiben heißt, mit Jesus zu leben, bei ihm zu bleiben, bei ihm festzumachen, täglich, jeden Tag. Folge seinem Wort. Und mit diesen Gedanken wollen wir nun uns den letzten Punkt noch in aller Kürze anschauen. Unterweisung unter dem Wort Gottes. Es geht hier ineinander über und wir sehen in Vers 25 und 26, wie Barnabas nach Tarsus geht, um Saulus aufzusuchen. Als er ihn dann gefunden hatte, brachte er ihn nach Antiochia. Und es geschah ihnen, dass sie ein ganzes Jahr in der Gemeinde zusammenkamen und eine zahlreiche Menge lehrten. Da ist schon wieder Aktivität. Der eine geht los, um den alten Freund und Bruder Saulus zu rufen. Mittlerweile sind viele Jahre vergangen, wo wir letzte Mal von Paulus gehört haben. Auf jeden Fall findet der Barnabas den Saulus dort und er nimmt ihn mit nach Antiochia. Und die beiden bildeten so ein gutes Predigerteam dort. Sie lehrten die Gemeinde dort ein Jahr lang. Sie formten dieses kraftvolle Team und unterwiesen die Gemeinde im Wort Gottes. Sie unterrichteten sie. Es geschah ihnen aber, steht hier. Das heißt, ihm wurde das geschenkt, dass die beiden das hier taten. Und so wuchsen sie gemeinsam. Und das ist ein Kennzeichen einer lebendigen Gemeinde, dass sie sich unter Gottes Wort stellen, dadurch verändert werden und aktiv werden. Damit auch verknüpft der erste Punkt, dass sie aktiv werden und losgehen für das Evangelium. Und das ist dieser wunderbare Text, der uns das zeigt, der zeigt, wie einmal der Kampf um die verlorenen Seelen da ist, ihnen das Evangelium zu bringen. Aber auch einmal der gemeinsame Kampf, sich unter Gottes Wort zu stellen und darin zu lernen und darüber nachzudenken und das Leben verändern zu lassen. Im Unterschied zu vielen Kirchen heute wussten sie, dass es für die jungen Christen das Wichtigste war, dass sie unter Gottes Wort stehen, dass sie von Gottes Wort unterrichtet werden. Menschen, die zum Glauben kommen, brauchen den Unterricht in Gottes Wort. Das ist so ein wichtiges Fach in unserer Gemeinde, dass wir den Fokus unseres Gottesdienstes auf Gottes Wort legen. Ja? Bei uns ist nicht das Fach hier Religion, oder wenn der eine oder andere denkt, warum Niklas vielleicht nicht so gut Deutsch spricht. Ja, der Kerl, der kann ganz viele andere Sprachen, die wir nicht können. Er wird auch lieber in Englisch predigen, denke ich. Aber das ist nicht das Fach Deutsch. Darauf brauchen wir überhaupt nicht achten. Das ist völlig egal. Unser Fach ist Bibel. Das ist unser Fach. Darauf stützen wir uns. Und so ist das Wort Gottes zu lehren das Herzstück des gemeindlichen Dienstes. Erinnert euch vielleicht noch an Apostelgeschichte 6. Dass die Apostel sich konzentriert haben auf die Lehre von Gottes Wort und dem Gebet. Spurgeon hat gesagt, das Gebet ist der Heizapparat der Kirche. Damit wird die Kirche quasi angeheizt, lebendig. Gott greift ein, wo wir darum ringen, um Seelen in der Gemeinde und beziehungsweise den Menschen, die zu uns zu Besuch kommen. Das macht lebendige Gemeinde aus. Gottes Wort in sich aufnehmen und dadurch verändert werden in viele Richtungen, in vielerlei Weise, aber vor allem immer mehr in das Bild seines geliebten Sohnes. Die Gemeinde ließ sich eben unterrichten durch Saulus und Barnabas. Sie nahmen das Wort in sich auf, und ich habe dazu noch eine Geschichte gefunden, die über Hudson Taylor so ein bisschen sagt, wie er gedacht hat. Da war nämlich der 1958 verstorbene Professor Karl Heim, der aus seiner Jugendzeit Folgendes erzählt. Auf uns Tübinger machte Hudson Taylor, der große China-Missionar, einen starken Eindruck. Wir hatten noch nie einen Mann kennengelernt, dessen Leben wie das der Apostel und Propheten bis in alle Einzelheiten hinein unter göttlichen Befehlen stand. Wir kamen ja aus dem Tübinger Stift, der Hochburg der liberalen Theologie und Bibelkritik, also Kritik an der Bibel, wo alles wegdiskutiert wird, was Gott in seinem Wort uns sagt. Daher kamen die, und deswegen waren die so erstaunt von diesem Mann, der sich voll auf die Bibel verlässt. Und so sagte er, wir umringten darum Hudson Taylor und stellten ihm die Frage, wie können Sie so an jedes Wort der Bibel glauben? Wie ist das möglich? Wie kann man der Bibel so sehr vertrauen in jedem Wort? Er gab zur Antwort, wenn Sie morgen wieder von Frankfurt abreisen, so schlagen Sie das Kursbuch auf. Heute wird man die App nehmen und gucken, wann der Zug kommt. Kursbuch, keine Ahnung, weiß ich jetzt auch nicht. Wahrscheinlich irgendein Buch, wo das drin steht. Auf jeden Fall guckt man dann, wann der Zug abgeht. Und wenn da steht, morgens um 7 Uhr fährt der erste Zug, dann wird man keine weiteren Untersuchungen anstellen über die Zuverlässigkeit des Kursbuches, sondern man geht morgens um 7 zum Bahnhof und findet dort den angegebenen Zug. Klammer auf, Deutsche Bahn vielleicht, Klammer zu. Ja, aber, und das macht er jetzt deutlich, genauso wie Sie es mit dem Kursbuch machen, habe ich es seit 50 Jahren mit der Bibel und ihren Geboten und Zusagen gemacht. Ich habe die Weisungen in einem langen Leben unter Hunderten von Todesgefahren immer richtig gefunden. Wenn zum Beispiel in der Bibel steht, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes, so wird euch alles andere zufallen. So habe ich mich danach gerichtet und bin in allen kritischen Lebenslagen nie enttäuscht worden. Und jetzt der Aufruf. Handeln Sie ebenso und Sie werden dieselben Erfahrungen machen. Das sagt Hudson Taylor, der große China-Missionar, über das Wort Gottes. Man kann ihm 100% nicht vertrauen. Und darum ist es so wichtig, dass wir uns unter Gottes Wort stellen. Ihm völlig vertrauen und es hier wahrheitsgemäß immer und immer und immer wieder verkündigen und uns dadurch verändern lassen. Und ein Aspekt haben wir jetzt noch offen. Das ist der letzte Teil des Verses, wo steht, dass die Jünger zuerst in Antiochia Christen genannt wurden. Die Gemeinde wurde bekannt. Wieder lesen wir das hier. Und nun haben sie einen Namen für diejenigen gefunden, die irgendwas mit dem Jesus da zu tun haben. Die Christen. Christen, dieses Wort kommt wirklich nur noch zwei weitere Mal im Neuen Testament vor. Apostelgeschichte 26 und 1. Petrus 4. Aber das ist genau das, was es eigentlich ausmacht, wie die beschrieben werden, die zu Jesus gehören. Ja, wir haben vorher gelesen, Apostelgeschichte 6, es waren die Jünger, bezogen mit dem Fokus auf Nachfolge. Es waren die Heiligen, mit dem Fokus auf reingewaschen von ihren Sünden. Die Brüder, mit dem Fokus auf Familie. Die Gläubigen, die mit dem Fokus so genannt wurden, der Rettungsgrundlage, die sie angenommen haben, die daran glauben. Die gerettet werden sollten, Apostelgeschichte 2, Vers 47. Ja, mit der Notwendigkeit, dass da Rettung notwendig ist. Und Apostelgeschichte 9, Vers 2, die des Weges waren, auch ein seltsamer Ausdruck, aber die mit Jesus unterwegs waren, auch Fokus nachfolgen. Und hier wird nun gesagt, Christen. Christen, das präzisiert das Ganze auf das, was im Fokus eines solchen Menschen steht. Christus. Einen stärkeren Fokus kann es nicht geben, dass wir auf Jesus schauen. Christen sind diejenigen, die zu Christus gehören, die ihm nachfolgen, die von ihm reden. Und darum wurden sie Christen genannt. Ja? Weil sie auch von ihm geredet haben. Die, die nur über Christus reden. Ja? Die Christianoi, genau wie die Herodianoi, die Herodianer oder die Kaiseranoi, die, die zum Kaiser gehören. Und so wurden die Christen Christeranoi, die zu Christus gehören, genannt, die von ihm immer nur reden. Ja? Hat hier ein bisschen lästerlichen Klang, wenn die Menschen so genannt wurden. Aber es machte genau das deutlich. Sie reden von Christus und gehören zu diesem Christus. Das ist ihr Herr. Und so wurden die Menschen dort genannt. Ganz treffend, ganz passend. Und ich wünsche mir, dass die Menschen in unserem Leben auch das erkennen. Dass wir genauso sind, dass wir Christian neu sind, dass wir zu Christus gehören und dass wir von Christus reden. Das ist mein Wunsch für uns alle. Denn Christus ist mein Leben und Sterben mein Gewinn, so sagt Paulus in Philipper 1, Vers 21. Christus ist unser Leben. Und ich hoffe, ihr habt noch eine Minute Zeit. Ich möchte nur ein Zeugnis noch weitergeben aus diesem Buch Sklave Christi von John MacArthur, der direkt im ersten Kapitel von jemandem schreibt, der das mit dem Leben bezahlt. Der nämlich sagt, ich bin ein Christ. Der junge Mann sagte nichts weiter, als er vor dem römischen Statthalter stand und sein Leben an einem seidenen Faden hing. Seine Ankläger setzten ihn wieder unter Druck und hofften, dass er zu Fall käme und widerrufen würde. Aber er antwortete noch einmal mit denselben Worten, ich bin ein Christ. Es war Mitte des 2. Jahrhunderts, während der Regierung von Kaiser Marcus Aurelius. Das Christentum war verboten und im ganzen römischen Reich drohte den Gläubigen Gefängnis, Folter und Tod. Besonders schwer war die Verfolgung in Südeuropa, wo Sanctus, ein Diakon aus Wien, verhaftet und vor Gericht gestellt wurde. Diesem jungen Mann wurde wiederholt gesagt, er solle seinen Glauben abschwören. Aber entschlossen ließ er sich nicht abschrecken und sagte immer wieder nur, ich bin ein Christ. Was immer auch gefragt wurde, er gab stets dieselbe Antwort. Laut dem Kirchenhistoriker Eusebius war Sanctus gegen seine Ankläger mit einer solch festen Entschlossenheit gewappnet, dass er ihnen nicht einmal seinen Namen nannte oder das Volk oder die Stadt, zu der gehörte, oder ob er ein Freier oder Sklave war. Auf all die Fragen antwortete er ihnen auf Römisch, ich bin ein Christ. Die Identität in Christus, das ist das neue Reich, mein Bürgerrecht, wo ich zugehöre, zu Christus und zu seinem Reich. Als schließlich deutlich wurde, dass er nichts anderes sagen würde, wurde er zu schwerer Folter und öffentlicher Tötung im Amphitheater verurteilt. Am Tag seiner Hinrichtung ließ man ihn Spießruten laufen, setzte ihn wilden Tieren aus und band ihn an einem Sitz aus glühendem Eisen. Während der ganzen Zeit versuchten seine Ankläger, ihn zu zerbrechen, da sie überzeugt waren, dass er seinen Widerstand unter Folterqualen aufgeben würde. Eusebius berichtet weiter. Auch so hörten sie von Sanctus nichts weiter als sein Bekenntnis, das er von Anfang an abgelegt habe. Seine letzten Worte zeugten von einer unerschütterlichen Hingabe. Sein Schlachtruf blieb während seiner ganzen Prüfung unverändert. Ich bin ein Christ. Für Sanctus lag seine ganze Identität, sogar einschließlich seines Namens, seiner Staatsbürgerschaft, seiner sozialen Stellung in Jesus Christus. Daher konnte er keine bessere Antwort auf die Fragen geben, die ihm gestellt wurden. Er war Christ. Und diese Bezeichnung definierte alles an ihm. Die Nachfolge Christi war ihre ganze Existenz. Wenn das Leben selbst auf dem Spiel stand, war nichts anderes von Bedeutung, als ihn zu bekennen. Ich bin ein Christ. Amen.